Amen, lass uns zusammen beten. Vater, vielen Dank, dass wir jetzt nochmal vor dich kommen können, Gott. Danke, dass wir das Abendmahl zusammen feiern können und uns an das erinnern können, was wirklich wichtig ist. Nämlich, dass wir eine Beziehung zu dir haben können, dass wir von Jesus geliebt worden, Vater, mit einer Liebe, die nicht größer sein könnte. Wie es im Wort selber steht, niemand hat größere Liebe, als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das hast du für uns gemacht, Gott. Und du hast uns das vorgelebt, Vater, mit der Vision und der Hoffnung und dem Glauben, dass wir auch danach streben können, einander so zu lieben. Und ich erbete, dass wir immer weiter darin wachsen können, einander zu lieben und dich zu verherrlichen. In Jesu Namen bete ich. Amen. Wir sind als Gemeinde am interessanten Punkt, wie immer. Ich finde es immer total spannend in der Gemeinde. Und immer zu überlegen, wo sind wir, was ist der nächste Schritt, wo geht's hin. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber für diejenigen, die die Statistiken mögen, das Jahr 2018 war an zahlenmäßigem Wachstum das größte Wachstumsjahr der letzten 20 Jahre in unserer Gemeinde. So, das ist ermutigend. Ich freue mich vor allem für jeden Einzelnen, der Christ geworden ist in diesem Jahr oder nach Berlin umgezogen ist. Und das ist total klasse. Eigentlich ist es so, dass wir dieses Jahr noch keine Taufe gesehen haben in unserer Gemeinde. Und da frage ich mich jetzt so als Mitarbeiter in der Gemeinde natürlich, okay, was bedeutet das? Und das sind immer so Punkte, wo man anfängt nachzudenken, okay, wie geht es weiter, was ist der nächste Schritt? Das tue ich eigentlich die meiste Zeit. Aber dann auch immer mehr, wo ich überlege, okay, was ist wichtig für uns als Gemeinde? Und das ist für mich auch immer so eine Phase, wo ich dann immer wieder zu recht einfachen Grundlagen zurückkomme. Ich habe Anfang letzten Jahres mal eine Idee geäußert. Ich habe gesagt, wie wäre es, wenn wir in Marzahn eine Gemeinde gründen könnten? Wie wäre das, wenn wir uns das mal vornehmen für dieses oder nächstes Jahr? Und 2,5 oder so von euch haben gesagt, ja, könnte jemand mal machen. Und ich dachte, okay, vielleicht ist das noch nicht dran. Oder mein Marketing muss ich noch verbessern oder so, mal gucken. Und dann habe ich mit Andreas Weber mal eigentlich eine ganz spannende Idee weiter vertieft, wie wir hier in unserem Umfeld noch mehr Einfluss nehmen können, dass wir nicht nur eine Gemeinde sind, wo sonntags aus dem Nichts 140, 50 Leute auftauchen mit einem Haufen Kindern und dann 3 Stunden später wieder verschwunden sind. Und dass wir hier ein bisschen präsenter in Neukölln sein können. Und haben uns auch was überlegt. Und auch da habe ich mit dem einen oder anderen gesprochen und ich bin nicht so sicher, ob das jetzt gerade dran ist. Und gleichzeitig habe ich auch für mich festgestellt, ich habe einigen von euch erzählt, dass ich die letzten Wochen irgendwie so auf einem ziemlich niedrigen Energielevel unterwegs war. Und ich habe mich auch gefragt, was ist los? Also ist es so Burnout oder sowas? Das hatte ich mal vor 12 Jahren, aber das ist ein ganz anderer Kontext. Also eigentlich bin ich gar nicht in so einem Burnout-Kontext gerade, eigentlich bin ich in so einem schönen Gestaltungskontext gerade und gut, dass ich meine Firma verkauft habe und jetzt noch mehr Gemeindearbeit machen kann, das ist toll und ich freue mich auch darüber. Ich bin eigentlich gar nicht in so einem Kontext, wo ich jetzt eigentlich so Burnout bekommen könnte, weil ich viel Freiraum habe, viel Gestaltungsmöglichkeiten. Und ich war die Woche auch beim Arzt und habe dann einfach mal gebeten, können Sie mich einfach mal durchchecken, so von oben bis unten. Ich möchte bloß mal ausschließen, dass es irgendwelche physischen Gründe dafür gibt, dass ich gerade so recht viel etwas kraftlos bin. Und sie hat gesagt, ja, gibt es ganz viele Möglichkeiten, Gesundheitschecks so und sie sind jetzt Mitte 40, da gibt es von der Krankenkasse auch mehr und mehr Möglichkeiten, einfach so Routineuntersuchungen zu machen, habe 3 Facharzttermine und so. Aber dann hat sie eine wichtige Frage gestellt. Sie hat gesagt, wie ernähren Sie sich denn gerade? Und dann habe ich gedacht, also für diejenigen, die mich ein bisschen besser kennen, ich habe mal so 6, 8 Monate lang mich paläontologisch ernährt. Nur Dinge gegessen, die vor 10.000 Jahren schon existierten. Ja, also Obst, Gemüse, Früchte, Nüsse, Beeren, Fleisch und so weiter. Und ich habe da wirklich gemerkt, dass ich da viel mehr auch Energie hatte, als mit dem tonnenweisen Zucker, den ich die letzten 8 Monate gegessen habe. Also das stimmt schon auch. Da habe ich auch gemerkt, okay, es ist echt an der Zeit, mal wirklich da wieder mehr drauf zu achten. Und hat sie noch gefragt, wie viel trinken Sie denn so? Ich dachte, ja, ich weiß schon, ich habe eigentlich nur eine App, mit der ich das sogar zählen kann, aber ich weiß, dass ich da ganz weit von dem entfernt liege, wie es sein sollte. Und dennoch habe ich diesen Impuls zu sagen, ich würde gerne irgendwas unternehmen. Und dann habe ich mit Mia mich ein bisschen drüber unterhalten und mit Soraya. Und dann sind wir zum Schluss gekommen, wir wollen eine Gemeinde gründen. Tiefes Schweigen, Entsetzen auf euren Gesichtern. Wir würden gerne eine Gemeinde gründen. Und was es im Einzelnen bedeutet, erzähle ich euch am Ende der Predigt. Was wir uns überlegt haben, das ist ein sehr ausgefeilter Plan inzwischen. Aber das ist, was wir gerne machen würden. Wirklich. Ich habe mal von jemandem gehört, der war auf einer Veranstaltung für Pastoren. Einfach so eine Weiterbildung für Pastoren oder so. Und derjenige, der dieses Seminar geleitet hat, hat gefragt, was erwarten denn Ihre Gemeindemitglieder von Ihnen? Also wenn Sie sagen würden, ja, unsere Gemeinde, also können sich hier und da noch verbessern und so und entwickeln, was wären so die typischen Antworten? Und die meisten haben wirklich die gleichen Antworten gegeben. Ne? Das eine war so, naja, also man könnte jetzt zum Beispiel noch irgendwie noch mehr die Band noch irgendwie ein bisschen professioneller gestalten, die Anbetung verbessern. So, da gibt es andere Gemeinden, die das noch besser machen. Und andere sagen dann typischerweise so, ja, also die Predigten, also die Prediger, die ich da so im Internet manchmal sehe, das gibt mir richtig was. Da fühle ich mich so richtig ernährt und ich glaube, das könnte noch besser sein bei uns. Und die typische andere Antwort ist so, ja, in der Kinderklasse, also die Kinderwelt, da gibt es diese Gemeinde da drüben und die haben da so ein Programm und dieses Programm ist richtig. Also das zieht die Leute richtig an. Und ein paar andere ähnliche Antworten. Und die nächste Frage war, welche Gebote kennt ihr oder Aufforderungen von Jesus aus der Schrift kennt ihr an eure Gemeinde? Und dann haben sie verschiedene andere Sachen aufgezählt und dann hat er gefragt, ja und was übt mehr Druck auf euch aus? Die Erwartungen der Gemeindemitglieder oder das, was die Schrift euch sagt? Und daraus haben sie dann dieses Seminar entwickelt und eine Idee entwickelt, wie Gemeinde eigentlich, was ist Gottes Plan für die Gemeinde ist. So, das fand ich inspirierend und ansprechend, mal darüber nachzudenken. Und ich würde gerne heute mit euch was machen und das führt mich jetzt wieder zu diesem Bild, wo ich schon die ganze Zeit frage, da will er eine Gemeinde gründen? Wirklich? So, nein, das ist nicht, wo ich eine Gemeinde gründen will. Aber wir machen mal ein Gedankenexperiment zusammen. Folgendes Gedankenexperiment. Stellt euch vor, so gut es möglich ist, ihr habt keinen Hintergrund auf Christentum und auf Gemeinde und seid irgendwie in einem anderen Kontext aufgewachsen und ihr seid ein Jahr lang auf dieser Insel hier, alleine. Wo immer das Essen herkommt, das klappt schon, aber ihr habt eine Bibel dabei. Und ihr sollt jetzt mal versuchen, nur aus der Bibel heraus zu entwickeln, wie funktioniert eine Gemeinde. Der Frage nachgehen. Und einfach Altes Testament, Neues Testament lesen. Wie funktioniert eine Gemeinde? Und das würde ich mal gerne heute mit euch zusammen machen. Und ich habe den Nick gebeten, und ihr könnt schon ein bisschen drüber nachdenken, welche Bibelstellen fallen mir eigentlich gerade ein. Ich habe den Nick gebeten, das Mikrofon ein bisschen rumzureichen, hier links und rechts. Und dass ihr einfach verschiedene Schriftstellen mitverarbeiten könnt. Und ich werde es hier für euch an meinem iPad schön weit mitschreiben und begleiten. Und wir versuchen einfach mal zu konstruieren, was sagt Jesus über die Gemeinde, was sagt Paulus über die Gemeinde, wie funktioniert eine Gemeinde, was ist wichtig in der Gemeinde. Was immer, lass uns einfach mal viele Schriftstellen zusammentragen. Du kannst auch gerne ein, zwei Sätze dazu sagen, aber wir wollen wirklich die Schrift mal in den Mittelpunkt drücken hier, ne? So, und einfach mal los. Ja, ihr könnt euch ein paar Sekunden Gedanken drüber machen. Ich richte mal kurz eine Mindmap hier ein. Der Titel meiner Predigt ist Die Gemeinde sind wir. Und wir gucken mal, was für eine Bedeutung das gewinnt hier. Ihr seid dran. Bibelstellen. Dirk hat eine Stelle.
Ja, da muss ich dir ja schon fast widersprechen. Epheser 2, Vers 19. Okay. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid ihr auch in diesem Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Also als erstes, Jesus der Eckstein ist.
Und wir sind Gottes Bau.
Gut. Okay, Apostelgeschichte 2. Vers 42. Alle, die Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander.
Ich lese mal noch bis 47 weiter.
Ganz kurz. Ja. Ich habe es Gemeinschaft, Abendmahl, Gebet
und Lehre
der Apostel. Ne? Passt ja ganz gut zu dem oben, die Apostel und Propheten der Eckstein.
Okay, ja. Ja, ich lese mal noch bis 47 weiter. Ich hatte die gleiche Stelle schon aufgeschlagen. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren einmütig beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden.
Okay, ich habe mal festgehalten hier. Einmüt, Gütergemeinschaft, tägliche Gemeinschaft in den Häusern, Essen, ganz wichtig. Und Gott fügte zur Gemeinde hinzu. Okay, Frank.
Ich würde vielleicht sogar noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen und fragen, welches Bedürfnis wird denn durch die Gemeinde gestillt? Also, wie funktioniert Gemeinde, ist dann meines Erachtens nach der nächste Schritt. Und ich würde hier 1. Korinther 12, Vers 13 und 14 mal anführen. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklave oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele.
Okay, die Antwort ist, welches Bedürfnis wird gestillt?
Dass die Glieder des Leibes in einer Gemeinschaft sein können.
Okay. Ups. Okay.
Ja. So, einer meiner Lieblingsbibelstellen bezüglich der Gemeinde ist in Epheser Kapitel 4, Verse 15 und 16. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt, durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Und was mir hier sehr einfach gefällt, ist so dieser Fokus auf Liebe, dass das so der Kern des Lebens oder der Gemeindearbeit eben darstellt. Und auch, dass jedes Glied das andere unterstützt. Jedes wird, sondern dass jeder daran beteiligt ist, nach dem Maß seiner Kraft. Und das ist was ganz Individuelles.
Wie ist es also etwas, wo jeder einen Teil dran hat und Leute möglicherweise unterschiedliche Kraft haben, aber jeder daran beteiligt ist? Mhm.
Ich habe spontan ist mir ja, da steht ganz viel drin, aber es geht in Richtung. In der Gemeinschaft steht hier in Kapitel 2, Vers 1 und natürlich auch 2, eine Bitte verbindet den unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Mann käme richtiger Kleidung, es käme euch nach dem Umsehen, der die prächtige Kleidung trägt. Dich und zu dem Armen, aber würdet ihr sagen, bleibe du dort stehen oder setze dich hier an meinem Fußschemel. Das ist jetzt bis 4, Vers 3. Also ich denke, es ist immer wieder uns zu hinterfragen, hat sich irgendwo eingeschlichen, dass wir doch irgendwie den Menschen nach weltlichen Standard als erstes begegnen. Muss jetzt nicht unbedingt so der Reiche oder der Arme sein, aber es kann auch der Kranke, der Gesunde sein, der Alte, der Junge, was auch immer es ist. Und ich denke, das sollten wir uns immer wieder hinterfragen. Ist da irgendetwas, dass wir unterschiedlich miteinander umgehen? Ganz unbewusst.
Okay, danke.
Ja, ich glaube nochmal Philipper. Philipper 2, Vers 3 und ein paar folgende. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war.
Mhm. Amen. Amen.
Epheser 4, Vers 3. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mhm. Ich glaube, ich für sich selbst. Ne?
Ja. So, Einigkeit ist ganz wichtig. Ja.
Erster Petrus 4, Vers 8. Vor allem aber lasst nicht nacheinander zu lieben, denn Liebe sieht über Fehler hinweg.
Genau, ich habe Psalm 1, Vers 2, sondern hat Lust zum Gesetz des Herrn und redet seinem Gesetz Tag und Nacht, also dass das Wort reichlich unter uns ist.
Eine Stelle, die ich wichtig finde, ist Matthäus 28, 18 bis 20, wo steht, und Jesus trat dazu und redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ist es praktisch der Missionsbefehl, und wenn man eine Gemeinde gründet, ist es ja nicht nur zum Selbstzweck, sondern letztendlich, dass Jesu Wort verkündet wird und letztlich Menschen gerettet werden.
Und es ist nicht ironisch, du hast die Luther-Übersetzung von 2017, glaube ich, weil das ist die erste Übersetzung, ich weiß nicht, wie sie darauf gekommen sind, wo nicht mehr steht, mach jetzt zu Jüngern alle Völker, sondern lehret alle Völker. Ich denke so, wow, nein, echt? Also im Griechischen ist dieses Matheteosate, mache zu Jüngern, dieser aktive Prozess, anders zu Jüngern zu machen, ersetzt durch Lehren. Fragezeichen, aber ja, spannend. Aber ich mag den Punkt, der Gemeinde ist kein Selbstzweck. Ja? Also Gott hat es mit der Vision im Ziel geschaffen. Mhm. Michael.
In Johannes 8, Vers 31 und 32, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und werde die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir können vieles tun, was sich gut anfühlt, aber Gott definiert, wie wir seine Jünger bleiben.
Ich habe auch aus, also 1. Johannes 1,7. Da steht, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Also dieses im Licht leben, offen sein und Gemeinschaft haben.
Ja, wir können das tun, weil wir wissen, dass Jesus uns vergeben hat. Ne? Das steht auch in der Stelle drin.
5. Mose 30. Es wird aber geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen werden, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst unter all den Heidenvölkern, unter die dich der Herr, dein Gott, verstoßen hat. Und wenn du umkehrst zu dem Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst in allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder von ganzem Herzen und von ganzer Seele, so wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen, und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, wohin dich der Herr, dein Gott, zerstreut hat. Und so weiter. Gottes Wort kennen und umkehren formt Gottes Gemeinschaft.
Ich habe Epheser 4, 4 bis 7. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib und es ist ein Geist, der in uns wirkt. Uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und wir haben einen Gott. Er ist unser Vater, der über allen steht, der durch alle und in allem wirkt. Jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen und er hat uns zur Einheit berufen.
Und auch der Aspekt, da würde ich noch rausgreifen wollen, dass eben jeder seine besonderen Gaben hat, mit denen er in der Gemeinde dient. Das mir da, wo ich die Woche drüber gestolpert bin, ist im 1. Korinther Kapitel 12, das wurde auch schon gelesen, aber da ist auch noch ein ganz besonderer Vers dabei. In diesem Zusammenhang mit diesen vielen Gaben, ein Geist, heißt es in 1. Korinther Kapitel 12, Vers 7, durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Also die Haltung von so, Gott hat seinen Geist in mich gelegt, für meine eigene Erbauung bestimmt auch, aber zum Nutzen aller. So die Haltung für die anderen.
Dann Apostelgeschichte 17, Verse 11 und 12. Die Juden in Beröa waren nicht so voreingenommen wie die in Thessalonik. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Die Folge war, dass viele von ihnen zum Glauben kamen. Also halt dieser Aspekt von so nach der Wahrheit hungrig sein und nicht, also naja, nicht die Schrift prüfen, weil wir nicht einander glauben, dass das stimmt, was wir erzählen, sondern einfach, weil wir die Wahrheit leben wollen.
Amen.
Im 1. Petrus 1, Abvers 3 steht, gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das behalten wird im Himmel euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Und ich glaube, oft ist es ja so, dass man denkt, alle Antworten und alles liegt hier so in dieser Welt verborgen, was uns Kraft und Träume erfüllt. Aber Gott hat ein ganz besonderes Erbe im Himmel für uns vorbereitet und ein Leben danach. Und das ist die Basis und Hoffnung für uns als Christen, dass Jesus auferstanden ist und dass wir auch auferstehen werden.
Ja, also dieser Blick auf die Ewigkeit.
Also ich lese in Römer 12, Abvers 9. Ja, muss ich das nächste suchen. Okay, die Liebe sei ohne Falsch. Hass das Böse, hängt den Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Segnet die auch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit dem Fröhlichen und weint mit dem Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch untereinander zu dem Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug.
Tolle Stelle. Okay. Ja, hier kommt meine Stelle. Sehr schön. Monika. Hier vorne noch jemand.
Ja, Gemeinde. Dann denke ich natürlich an Gemeinschaft und das Erste, was mir dazu einfällt, ist Familie und dann frage ich mich, was hält eine Familie zusammen und dann denke ich an Regeln. Wer stellt denn die Regeln auf in der Familie? Das ist der Chef und dann sind wir bei Gott und Jesus und was Jesus dazu sagt, das steht in Johannes 13, 34 und 35. Er gibt eine Regel, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe und damit sollt ihr einander lieb haben. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr mein Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und ich denke, das ist, was eine Familie wirklich zusammenhält. Das hat Gott sich gut überlegt. Kann man gut nachvollziehen.
Ja, könnte ich vorstellen, wie die Jünger da sitzen und Jesus sagt, ich gebe euch ein Gebot. Und dann, aber auch die Überraschung mal sich vorzustellen, er sagt, okay, das Gebot ist, liebt einander. Und ich alle so, okay, so wie ich euch geliebt habe. Und wir alle so, oh nein. Und er stirbt für sie. Ja? Und das ist der Maßstab, mit dem wir einander lieben sollen. Und dann sagt Jesus, dann wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also das ist nicht trivial, das ist nicht so Gemeindeleid, okay, Lieben, wir sind so eine Hippie-Gemeinschaft, alles nett oder so. Das ist ein unfassbar hoher Anspruch an Hingabe füreinander.
Mhm. Okay. Epheser 4 zur Abwechslung mal. Der letzte Vers 31, also das komplette Kapitel, offensichtlich Zentralaussage über Gemeinde. Jede Art von Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung und alles Böse verbannt aus eurer Mitte. Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und ich finde, was noch ein bisschen fehlt auf der Liste, hier geht es um Verband, die Sachen. Also wir haben so ein bisschen aufgeschrieben, was das Zielbild ist, nämlich wo wir hinkommen sollen, aber halt, er sagt ja relativ klar, verbannt das, das war eine bestehende Gemeinde. Also das waren Dinge, die haben sich permanent immer wieder eingeschlichen. Und immer wieder mussten die Leute dagegen kämpfen und sagen, ich werde jetzt nicht Bitterkeit zulassen, ich werde jetzt nicht böse sein, ich werde keine bitteren Wurzeln aufwachsen lassen, ich will vergeben. Und ich glaube, dieses permanente Ringen und einander ermutigen, um die Sachen zu ringen, ist eine der zentralen Sachen hier. Also das aktive Verband, das Böse.
Christian. Ja, ich habe dem Dirk gleich gesagt, gib mir dann das Mikro, also jetzt habe ich es auch. Na, ich habe eigentlich überlegt, so, okay, was macht eine gute Gemeinde aus, also wie jeder von uns. Und ich denke, wir haben ein Streben, groß sein zu wollen. Und genau das haben auch die Jünger gehabt. Ich möchte einmal eine Stelle lesen dazu. Matthäus 18, 1. In jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist im Himmel der Größte? Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte, Amen, das sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, dann könnt ihr gar nicht ins Himmelreich kommen. Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Und wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf.
Danke, sagst du uns nochmal die Kapitel und Vers, das habe ich nicht mitgeschrieben.
Das Größte für uns im Leben unserer Ehe war die Liebe. Römer 8, Römer 13, 8 bis 10. Abgesehen davon, dass ihr einander lieben sollt, bleibt keinem etwas schuldig. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das Gesetz sagt, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst niemand ermorden, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben. Diese und alle anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses an. Darum wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt.
Amen. Danke. So, wir können noch viel weitergehen und ich finde es inspirierend, immer wieder zu sehen, wenn wir sowas machen, wie viel Substanz in der Gemeinde einfach auch da ist. An Gottes Wort, an Hintergrund, an Wissen, an Schriftstellen, die euch zu bestimmten Themen in den Sinn kommen. Und das ist für mich sehr ermutigend. Ich habe mir die Frage gestellt, gehen wir wieder zurück zu unserer Insel hier und zu unserer Gemeindegründung gleich. Ja, ich habe mich so ein bisschen gefühlt, wo ich dachte so, ich würde gerne, so ein bisschen was Christian gesagt hat, so die Versuchung groß sein zu wollen, ja. Und wie wäre es, wenn wir aus diesem Gebäude so nach und nach rauswachsen würden und ich glaube, dem würde ich mich auch nicht widerstreben. Aber die Versuchung ist dann immer zu sagen, was wollen die Leute da eigentlich, ne? Wie kann man die Gemeinde noch attraktiver machen, dass noch mehr Leute kommen? Und dann ist mir bewusst geworden, das ist ungefähr so, als wenn ich die Idee habe, ich würde gerne, jetzt nachdem ich meine Eigenlektion gerade lerne, darüber gesünder mich zu ernähren, ich würde so einen Stand aufmachen wollen. So, der heißt dann Mattes Melonen-Matcha. Irgendwie so ein Gesundheitsding, wo ich weiß, ich habe so einen Gesundheitsmix, Drink gemixt hier mit verschiedenen Zutaten, wo ich weiß, wenn Menschen das regelmäßig zu sich nehmen, dann wird es ihnen gut gehen, dann werden sie erfüllt sein und gestärkt sein. Und siehe da, ich öffne diesen Stand und tatsächlich findet es einen gewissen Anklang. Ja? Es gibt einige Leute, die regelmäßig vorbeikommen und sich dann auch gesünder ernähren und man sieht auch, dass es ihnen besser geht und ich freue mich darüber. Aber ich merke dann irgendwie so, was wächst, also irgendwie kann man es nicht noch größer machen? Was wollen die Leute denn? Wie kann man es noch attraktiver machen? Und dachte ich so, lass mich mal probieren, wie wäre es, wenn wir da noch Schlagsahne obendrauf machen? So, und dann machen wir Schlagsahne obendrauf, ja, und dann einige Leute mehr sagen, oh, mit Schlagsahne, gesund, hey, gesunde Substanz und Schlagsahne, das ist ja schön, das schmeckt besonders gut. Gib mal her, und tatsächlich, der Umsatz steigt und wächst, ja, und dann dachte ich so, und dann habe ich gesehen, bei McDonald's machen die noch so Schokostreusel obendrauf und noch ein bisschen Süßstoff rein in die ganzen Obst- und Gemüsegeschichten hier und so. Und dann siehe da, tatsächlich, der Umsatz wächst, es werden immer mehr, es wird immer größer und ich mache eine ganze Franchise-Kette auf damit. Und tatsächlich, das Ziel ist erreicht, ich will groß werden. Viele Leute. Das Ergebnis ist, das, was ich ursprünglich wollte, dass Leute sich gesünder ernähren, passiert nicht mehr. Und das wird immer die Versuchung sein, auch im Gemeindeaufbau, ne, zu sagen, hey, was könnte noch irgendwie hier, wie können wir es noch attraktiver machen und noch spezieller. Und dann sind wir dort, wo wir sagen, ja, und dann noch mehr. Und wie gesagt, ich bin super dankbar, bitte. Ich möchte es überhaupt nicht irgendwas hier geringschätzig mich äußern über das, was wir in der Gemeinde haben. Wir haben viel, möglicherweise mehr als genug, in Bezug auf Leute, die Predigten halten können, in Bezug darauf, wie Geschwister in der Kinderklasse dienen und auch da gibt es immer wieder neue Bedürfnisse, aber da ist so viel Substanz da, ja, an Musik, Gesang, was wir hier haben. Und ich glaube, der nächste Schritt für uns ist ein anderer dieses Jahr. Das ist möglicherweise noch mehr zu diesen Grundlagen zurückzukehren und uns noch mehr darauf zu konzentrieren, was meint Jesus wirklich damit, wenn er sagt, wir wollen einander lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Nicht der Frage nachgehen, was sind die nächsten Programme und die nächste Struktur, die nächste Organisation, sondern wie können wir diesen einfachen Grundlagen immer wieder zurückkehren. Und da hatte ich die Idee, eine Gemeinde zu gründen. Bei uns im Wohnzimmer. Nicht in Marzahn, auch nicht in Neukölln, sondern bei uns im Wohnzimmer. Und ich habe Soraya gefragt, so und so stelle ich mir das vor. Also ich würde gerne einfach, dass wir uns, haben uns einen Tag ausgesucht, dass wir uns mal dienstags zusammensetzen, dass wir gemeinsam jeden Tag ein Kapitel lesen, so einen gemeinsamen Bibelleseplan für uns haben, wo wir zusammen durch ein Evangelium gehen im ersten Schritt und dann vielleicht durch die Apostelgeschichte, durch einen Brief und dann durch das Buch im Alten Testament. Aber dass wir gemeinsam jeden Tag ein Kapitel lesen, jeder für sich, und einen Psalm nehmen, den wir als Führung, Anleitung, Inspiration, Impuls für unser Gebetsleben nehmen. Und dann setzen wir uns immer am Dienstagabend um 19 Uhr zusammen und dann feiern wir das Abendmahl zusammen und wir singen zusammen, wir beten zusammen und unterhalten uns über das, was Gott uns gezeigt und was wir gerade gelernt haben. Da habe ich mich mit meinem niedrigen Energielevel gefühlt so, das könnte ich hinbekommen. Ich muss keine Predigten vorbereiten zusätzlich jede Woche, kein Stress, ich habe Leute, die selber was mitbringen und etwas geben wollen. Und dann lass uns gucken, dass wir vielleicht einen Weg finden, so wie wir es schon an der einen oder anderen Stelle gehört haben, ich habe euch gesandt. Ja, ich glaube, dass wir in der Warmensteinacher Straße 18 in Berlin-Buckow wohnen, nicht durch Zufall, in der Schrift heißt es, Gott hat die Zeiten und Orte bestimmt, aber wir fahren viel zu viel an unseren Nachbarn vorbei, auf Wegen zu Gemeinde, Unternehmungen, Veranstaltungen, Dingen oder so. Lass uns aber einen Weg finden, unsere Nachbarn mehr einzuladen. Wie können wir das machen? Für den einen oder anderen ist vielleicht dieser erste Schritt ein bisschen zu krass, irgendwie sofort bei so einer Bibeldiskussion mit aufzutauchen. Aber lass uns einfach eine Stunde vorher immer zusammen Abendessen und auch dazu Leute einladen. Und sie haben die Option, dann danach dabei zu sein oder nicht, wie sie wollen. Aber ich erkläre natürlich, dass wir danach auch eben hier eine Gemeinschaft haben mit Christen. Und lass uns einfach Geschwister aus der Gemeinde, die fußläufig oder in Fahrradentfernung zu uns wohnen, einladen, da dabei zu sein. Regelmäßig dabei zu sein und dass wir gemeinsam nach diesem Streben, was wir hier alles gerade gelesen und gehört haben, und das in unserem Wohnzimmer anfangen und starten. Mal gucken, wo es uns hinführt. Mal gucken, ob es wächst und dann, wenn es wachsen sollte, der Versuchung zu überstehen, Räumlichkeiten anzumieten und so, sondern einfach ganz kostengünstig das nächste Wohnzimmer zu benutzen und das dann vielleicht dann da aufzuteilen. Und da habe ich das Gefühl gehabt, ja, ich glaube, das ist etwas, was mich nicht so gefühlt, wo ich sage, okay, das ist zu viel, das ist zu schwierig. Ich meine, mit Sicherheit bedeutet es auch eine Herausforderung. Es ist ein extra Termin, der jetzt dann in meinem Terminkalender drinnen ist dort. Aber ich finde es gerade total stimmig und das ist, was wir gerne machen würden. Und ich will euch ermutigen, in den nächsten Wochen einfach in euren Bibelkreisen diese Stellen zu nehmen und darüber zu sprechen. Wie können wir mehr zu einer Gemeinschaft wachsen, die an der Liebe erkennbar ist, dass wir, was bedeutet für uns, diese Hingabe zu haben, füreinander, die Bedürfnisse voneinander zu stellen? Und was bedeutet es für uns, gesandt zu sein an die Orte, wo wir sind? Und Bewusstsein dafür entwickeln, Dirk wohnt in Zehlendorf in seinem Viertel, weil Gott ihn dorthin gesandt hat. Für bestimmte Leute. Und zu versuchen, diese Leute zu erreichen. Und jemand anders wohnt in einem Hochhaus und sagt so, das ist das Hochhaus, wohin ich gesandt bin. Da möchte ich wirklich einen Blick auf die Menschen um mich herum haben und sie mein Leben einladen und in meine Gemeinschaft einbeziehen. Und dann sind wir, glaube ich, wirklich Gemeinde, der Leib Christi mit Jesus als Haupt. Und dann wird Gott weiter wirken können, auch wenn wir nicht die ausgefeiltesten, neuesten Programme benutzen werden und haben werden, aber einfach die Gemeinschaft von Jüngern Jesus sind, die einander lieben, so wie Jesus uns geliebt hat. Und daran werden wir erkennbar sein. Amen.